Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, bevor ich meine offizielle Rede beginne, möchte ich auch im Namen der US-Vertretung in Nordrhein-Westfalen den Familien und Freunden der Passagiere und der Crew, die gestern ihr Leben beim Flugzeugabsturz in Frankreich verloren haben, mein herzliches Beileid aussprechen. Den Hinterbliebenen gilt unser tiefes Mitgefühl. Und jetzt, meine sehr geehrten Damen, es ist eine große Ehre für mich, heute Abend diese Rede hier im Ruhrgebiet halten zu dürfen. Besonders freue ich mich darüber, dass ich auf Deutsch zu Ihnen sprechen darf. Der berühmte US-Schriftsteller Mark Twain beschrieb Deutsch einmal sinngemäß als, und ich zitiere, die Sprache, die es einem ermöglicht, einen ganzen Tag in einem Satz zu reisen, ohne den Waggon wechseln zu müssen. Zitat Ende. Er bewunderte auch die deutsche Grammatik und bemerkte einmal, wenn der deutsche Schriftsteller in einen Satz taucht, hat man ihn die längste Zeit gesehen, bis er auf der anderen Seite des Atlantiks wieder hervorkommt mit dem Verb in seinem Mund. Zitat Ende. Seit 2012 lebe ich nun hier in NRW. Und in dieser Zeit habe ich das Ruhrgebiet oft besucht. Mir gefällt der besondere Charakter dieser Region. Ganz besonders diese Beharrlichkeit auch angesichts schwieriger Umstände, dieser großartige Humor, diese Fähigkeit, die Herausforderungen sich immer wieder neu erfinden zu müssen, anzunehmen und die herzliche Gastfreundschaft. Ich muss jedoch gestehen, dass ich mir vor dem heutigen Abend noch nie Gedanken darüber gemacht habe, wie ich einem Amerikaner, der NRW überhaupt nicht kennt oder kennt, das Ruhrgebiet am besten beschreiben könnte. Das folgende Gedicht von Norbert van Tiggelen beschreibt die Lebensart sehr treffend, finde ich. Vielleicht stimmen Sie mir ja zu. Ruhrgebiet. Ziemlich genau zwischen Lippe und Ruhr kam man dem schwarzen Gold auf die Spur. Empor schossen Zechen und riesige Werke. Der Pott, wie er hieß, gewann arg an Stärke. Hier wurde geschuftet, auf Teufel komm raus, mit Stolz für Familie, den Garten, das Haus. Schweiß wurde vergossen in dunklen Tiefen, der Vater auf Nachtschicht, die Kinder, sie schliefen. Der Fußball regiert hier, wie in alten Zeiten, die Fans sich wie damals noch raufen und streiten. Mit Dat und mit Watt wird von jeher gesprochen, dem kleinen Maloche, dem schmerzen die Knochen. Unser Revier, das liegt ganz tief im Westen, hier kannst du Bierchen und Currywurst testen. Hier hält man zusammen, egal was geschieht, in unserer Heimat, das dem Ruhrgebiet. Sie mögen fragen, meine Damen und Herren, wo ist die Verbindung zum heutigen Thema? Nun, man hat mich eingeladen, aus amerikanischer Sicht über den Preis der Freiheit, Freedom is not for free, zu sprechen. Und Thomas Jefferson, einer unserer bedeutendsten Präsidenten, sagte einmal, und ich zitiere, der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit. Zitat Ende. Dieser Preis wurde in Europa seit dem Beginn des letzten Jahrhunderts, teilweise zumindest, mit amerikanischem Blut und amerikanischem Geld bezahlt. In beiden Weltkriegen und ebenso während des Kalten Kriegs spielte das Ruhrgebiet eine wichtige geografische Rolle. Wir haben kürzlich des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren gedacht. An diesem Krieg waren mehr als 4,7 Millionen US-Soldaten, einschließlich 350.000 Afroamerikaner, beteiligt. Fast 117.000 amerikanische Soldaten fielen innerhalb eines Jahres zwischen 1917 und 1918, dem relativ kurzen Zeitraum der amerikanischen Beteiligung. Aber aus amerikanischer Sicht war das der Preis, der gezahlt werden musste, um die Welt sicher für die Demokratie zu machen, wie Präsident Woodrow Wilson seinerzeit sagte. Nach dem Krieg machten die Siegermächte jedoch im Ruhrgebiet einen gravierenden Fehler. Im März 1921 okkupierten französische und belgische Truppen Duisburg. Bis zum Januar 1923 war das ganze Ruhrgebiet besetzt, weil Deutschland es nicht schaffte, die erheblichen Reparationen, die im Versailler Vertrag festgelegt wurden, zu bezahlen. Die deutschen Arbeiter und Beamten reagierten gegenüber den Besatzungsmächten mit Arbeitsverweigerung. Produktion und Logistik kamen zum Stillstand. Die finanziellen Auswirkungen trugen zur galoppierenden Inflation in Deutschland bei und ruinierten die Staatsfinanzen. Die deutsche Regierung beendete den sogenannten passiven Widerstand gegen Ende 1923 und der von den USA befürwortete Dawes-Plan führte 1925 letztendlich zum Abzug der französischen und belgischen Truppen von der Ruhr. Der Zweite Weltkrieg forderte uns erneut heraus. Die USA haben über 12 Millionen Soldaten entsendet, um die alliierten Kräfte auf dem Boden, zur See und in der Luft zu unterstützen. Mehr als 1 Million US-Soldaten fielen oder wurden verwundet. Mein Onkel Bill aus Pennsylvania landete am D-Day mit den US-Truppen in der Normandie. Er wurde später in der Ardennen-Offensive verwundet und gefangen genommen. Onkel Bill war dem deutschen Militärarzt sehr dankbar für die Rettung seines Beins und wahrscheinlich seines Lebens, ein Zeichen der Hoffnung in einer eher hoffnungslosen Zeit und der Keim für später wachsende Freundschaft, Partnerschaft, Vertrauen und gemeinsamer Sicherheit und Wohlstand, das wirklich einen hohen Preis gekostet hat. Ein anderer Onkel, Lloyd Palmer, war ein amerikanischer Fallschirmjäger. Er fiel vor fast 70 Jahren am 31. März 1945 in Wesel. Er hinterließ seine Frau und seinen kleinen Sohn in Pennsylvania. Er wurde in Holland auf dem US-Militärfriedhof in Margraten beigesetzt, wo sein Grab mit stummer Ausdruckskraft bezeugt, dass Freiheit nicht umsonst zu haben ist. Er und seine gefallenen Kameraden brachten das höchste Opfer, um unsere Freiheit sicherzustellen. Sie gaben ihr Leben. Dieses Opfer habe ich und werde ich nie vergessen. In der Zeit des Kalten Kriegs erwarteten die westlichen Alliierten, dass ein möglicher Angriff der Roten Armee am ehesten über einen Einmarschkorridor in Hessen, das sogenannte Fulda Gap, erfolgen würde, mit der Ruhrregion als erstes Angriffsziel. Um das Fulda Gap zu schützen und die Grenze der Freiheit zusammen mit deutschen und anderen NATO-Verbündeten abzusichern, wurden dort US-Truppen stationiert. Ich selbst war von 1988 bis 90 als junger Leutnant des 11. Panzeraufklärungsregimentes der US-Armee dort im Einsatz, um die Grenze zu bewachen. Es war auch in Fulda übrigens, dass ich meine Frau kennenlernte und so brachte mir die harte Pflicht gleichzeitig einen sanften Gewinn, und zwar fürs Leben. Mit den sowjetischen Streitkräften auf der anderen Seite der Grenze war meinen Soldatenkameraden und mir die zutreffende Äußerung von Thomas Jefferson, der Preis der Freiheit ist stetige Wachsamkeit, nur allzu bewusst. In den Jahren 1969 bis in die frühen 90er nahm die US-Armee an groß angelegten sogenannten Reforger-Manövern teil. Reforger steht übrigens für Return of Forces to Germany oder Rückkehr der Streitkräfte nach Deutschland. Diese Manöver sollten den Sowjets unsere Fähigkeit demonstrieren, im Falle eines Angriffs des Warschauer Paktes militärische Kräfte zur Verteidigung von Deutschland und anderen NATO-Verbündeten schnell einsatzbereit zu haben. Bis zu 125.000 Soldaten waren bei diesen Manövern im Einsatz. Das waren erhebliche finanzielle und materielle Kosten, die wir aber bereit waren zu tragen, um eine klare Botschaft der Abschreckung in Richtung Sowjetunion zu senden. Ich war bei zwei Reforger-Manövern 1988 und 1990 im Einsatz. Die US-Armee probte damals unter anderem die Herbeischaffung eingelagerter militärischer Ausrüstung und Munition aus Lagern in Mönchengladbach und in Kevelaar. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie uns deutsche Hausfrauen während dieser Manöver mit belegten Broten versorgten, die sie uns von ihren Kindern bringen ließen. Eine liebenswürdige Geste, die wir alle schätzten. Nach dem Ende des Kalten Krieges richteten wir unser Augenmerk auf den Aufbau eines ungeteilten, freien und friedlichen Europas. Präsident George Bush Senior sagte 1989 in seiner Rede in Mainz, dass Führung einen ständigen Partner hat, und das ist die Verantwortung. Er fuhr fort, und ich zitiere, wenn es Erzrivalen wie Großbritannien und Frankreich oder Frankreich und Deutschland gelingt, sich auszusöhnen, warum sollte dies dann nicht auch zwischen Ländern im Osten und Westen Europas möglich sein? Zitat Ende. Er sprach auch in bewegenden Worten vom Hunger der Unterdrückten nach Freiheit, und er bekräftigte sein Bestreben, Selbstbestimmung für ganz Deutschland und alle Länder Osteuropas zu erreichen. Diese Vision eines ungeteilten, freien und friedlichen Europas wurde zunächst von der NATO geteilt und dann von der EU. Unter dieser Sicherheitsarchitektur, die Sicherheit und Freiheit, Demokratie und freie Märkte garantierte, wandelte sich Europa langsam, aber beständig und hieß frühere Feinde als Freunde, Alliierte und Partner willkommen. Heute schließt die EU 28 Nationen ein und die NATO hat ebenfalls 28 Mitgliedstaaten. Der Fortschritt in Richtung eines ungeteilten, freien und friedlichen Europas ist gewaltig. Es ist wichtig zu betonen, dass die Staaten, die sich der EU und der NATO angeschlossen haben, diesen Schritt aus freien Stücken taten. Sie wurden nicht dazu gezwungen. Sie wählten den Beitritt und sie entschieden sich für eine vielversprechende Zukunft mit mehr Sicherheit, mehr Stabilität, mehr Demokratie und mehr Wohlstand. Heute jedoch wird einem an die EU angrenzenden Land, der Ukraine, von seinem größeren Nachbarn dieses Recht auf freie Wahl völlig verwehrt. Moskau hat in Worten und in Taten klargemacht, dass es unsere Vision von einem ungeteilten, freien und friedlichen Europas nicht teilt. Deshalb sollten wir die Botschaft von Präsident Ronald Reagan beherzigen. Er sagte vor 2 Jahrzehnten, dass, und ich zitiere, die Freiheit nie mehr als eine Generation von ihrer Auslöschung entfernt ist. Unsere Kinder haben sie nicht einfach von uns im Blut. Sie muss erkämpft, geschützt und an sie weitergegeben werden, damit auch sie dasselbe tun. Zitat Ende. Die im Februar 2015 veröffentlichte nationale Sicherheitsstrategie der USA bestätigt, dass wir das Streben der Länder auf dem Balkan und in Osteuropa nach europäischer und euroatlantischer Integration standfest unterstützen. Die russische Aggression in der Ukraine zeigt jedoch, dass die europäische Sicherheit und die Wahrung der internationalen Regeln gegen territoriale Grenzverletzungen leider nicht selbstverständlich sind. Wir werden uns jedoch weiterhin international dafür einsetzen, die Ukrainer auf dem Weg zur Selbstbestimmung und zur Weiterentwicklung ihrer Demokratie und ihrer Wirtschaft zu unterstützen. Eine hochrangige US-Diplomatin sagte kürzlich, und ich zitiere, letztendlich ist uns allen klar, dass ein geeintes, freies und friedliches Europa heute mit der Ukraine steht und fällt. Der Kampf der Ukraine um die Freiheit ist auch unser Kampf. Zitat Ende. Wir werden uns auch weiterhin für Sanktionen einsetzen, damit Russland für sein aggressives Verhalten einen hohen Preis bezahlen muss. All diese Aktionen, insbesondere jedoch die Sanktionen, haben auch den EU-Mitgliedsländern durch entgangene Handels- und Investitionsmöglichkeiten erhebliche Kosten aufgebürdet. Aber auch in den USA haben die Sanktionen Auswirkungen. Der Güterhandel mit Russland ging 2014 im Vergleich zu 2013 um 9,9% zurück. Die Exporte von den USA nach Russland haben sich um 3,3% reduziert, und die US-Importe aus Russland sind 12,5% zurückgegangen. Die Ausfuhr landwirtschaftlicher Produkte aus den USA nach Russland ist um 28% geschrumpft. Sie sehen also, auch wir tragen einen nicht unerheblichen Teil der Kosten, die aus unserer gemeinsamen Politik bezüglich Russlands Verhalten in der Ukraine entstanden sind. Präsident Obama erklärte vergangenen Monat im Anschluss an das Treffen mit Kanzlerin Merkel, dass die russische Aggression die Einigkeit zwischen den USA und Deutschland sowie unseren Alliierten und Partnern in der Welt nur noch untermauert hat. Wir unterstützen weiterhin eine diplomatische Lösung, die auf der Umsetzung des Abkommens von Minsk vom September 2014 basiert. Aber wir werden zusammen mit unseren NATO-Partnern auch an einer Verstärkung unserer Präsenz in Mittel- und Osteuropa arbeiten, entsprechend der aus Artikel 5 des NATO-Vertrags erwachsenen Verpflichtung unserer gemeinsamen Verteidigung. Die NATO ist, wie wir alle wissen, ein Verteidigungsbündnis mit dem Ziel, Aggressionen durch Abschreckung zu verhindern. Wir sind der Ansicht, dass alle NATO-Partner weiterhin ihren Beitrag leisten sollen zur Sicherung der NATO-Ostgrenze zu Land, zur See und in der Luft. Alle NATO-Mitglieder sollen zur neuen schnellen Einsatztruppe der NATO beitragen, die eine rasche Entsendung von Einsatzkräften in Krisenherde ermöglicht. Wir müssen in allen 6 sogenannten Frontstaaten baldmöglichst Befehls- und Kontrollzentren einrichten. Das sind kostspielige Maßnahmen, meine Damen und Herren, aber Freiheit gibt es nicht umsonst. Und falls die Abschreckung versagt, müssen wir auch darauf vorbereitet sein. Die USA haben im Rahmen unserer European Reassurance Initiative, einem Sicherheitsversprechen an Europa, eine finanzielle Unterstützung von 1 Milliarde Dollar für die Sicherheit der östlichen Partner bereitgestellt. Ebenso müssen auch alle anderen Partner jetzt ihren Beitrag zu diesem Einsatz leisten und alle müssen zu ihren beim NATO-Gipfel 2014 in Wales zugesagten Verteidigungsausgaben stehen. Die Zahlung dieser finanziellen Beiträge mag gerade in Zeiten von angespannten Haushalten schwierig sein, aber sie sind Teil der Kosten, die wir aufwenden müssen, um die Freiheit zu verteidigen. Um Ihnen ganz klar vor Augen zu führen, dass die Vereinigten Staaten daran ihren fairen Anteil tragen, lassen Sie mich ein paar Zahlen nennen. Das aktuelle Volumen der US-Verteidigungsausgaben ist so hoch wie 73% der Verteidigungsausgaben aller NATO-Partner zusammen. Die NATO-Partner haben 2014 beim Gipfel in Wales zugestimmt, ihre Verteidigungsausgaben entsprechend der BIP-Wachstumsrate zu erhöhen. Die Alliierten, die bisher das vereinte Ausgabenziel von 2% des BIP nicht erreicht haben, haben sich verpflichtet, dieses Ziel innerhalb einer Dekade zu erreichen. In der Tat, Freiheit ist nicht umsonst. Ein anderer Teil der Welt, in dem wir mit unseren Alliierten und Deutschland im Besonderen eng kooperieren, um die Freiheit zu verteidigen, ist der Irak. Dort bekämpfen wir ISIS oder Daesh, wie ISIS auch genannt wird. Die abscheuliche ISIS-Ideologie widerspricht allen unseren Werten. Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Rechte von Frauen und Kindern, Versammlungsfreiheit und das Recht, ohne Angst zu leben. Die USA und Deutschland sind vereint in ihrer Entschlossenheit, dass diese barbarische Organisation zerstört werden muss. Natürlich erfordert unser Kampf militärischen Einsatz sowie eine umfangreiche Unterstützung im Bereich der Sicherheit. Mehr als 40 europäische Alliierte und Partner beteiligen sich an diesem Einsatz. Wir betrachten es als einen wichtigen Meilenstein, dass Deutschland die Peschmerga im Irak mit Militärgütern im Wert von mehr als 85 Millionen Dollar ausgerüstet hat und zusätzlich Einsatztruppen vor Ort in Erbil ausbildet. Das Vorgehen meines Landes gegen ISIS ist auch vielfältig. Zusammen mit unseren Partnern beabsichtigen wir, ISIS zu schwächen und letztlich zu zerstören. Wir fliegen fortlaufend Luftangriffe auf ihre Stellungen im Irak und in Syrien. Wir verbessern die geheimdienstliche Aufklärung und wir verstärken unsere Antiterrorabwehr zu Hause und bei unseren Partnern. Wir arbeiten daran, die Einkünfte und Finanzflüsse von ISIS zu kontrollieren, ihre abstoßende Ideologie zu widerlegen und irakische Streitkräfte und syrische Rebellengruppen, die ISIS bekämpfen, auszurüsten und zu trainieren. Und schließlich setzen wir uns dafür ein, den Strom von Dschihadisten nach und aus dem Mittleren Osten einzudämmen und die Opfer von ISIS-Gräueltaten mit humanitärer Hilfe zu versorgen. Deutschland hat humanitäre Hilfsgüter im Wert von 118 Millionen Dollar an den Irak und fast 850 Millionen Dollar an Syrien gespendet. Ich werde meinen eigenen Beitrag zu diesem Kampf beisteuern, wenn ich im Juni meinen Dienst bei der US-Botschaft in Bagdad antrete, um dort unser 200 Millionen Dollar Programm zur Betreuung von Flüchtlingen und Vertriebenen im Irak zu leiten. Niemand glaubt, dass der Kampf gegen ISIS schnell vorüber sein wird. Und der Einsatz wird teuer werden. Allein im September 2014 hat unser militärisches Engagement gegen ISIS täglich 7 bis 10 Millionen Dollar gekostet. Bis November 2014 hat das Pentagon rund 1 Milliarde Dollar im Kampf gegen ISIS ausgegeben. Das ist jedoch der Preis, den wir bereit sein müssen zu zahlen, um sicherzustellen, dass wir diese Bedrohung der fundamentalen Freiheitsrechte zu Hause und auf der ganzen Welt besiegen und vernichten werden. Die gemeinsame Sicherheitsagenda, meine Damen und Herren, ist selbstverständlich wichtig, um im 21. Jahrhundert Freiheit auf beiden Seiten des Atlantiks sicherzustellen. Gleichzeitig aber müssen wir uns auch auf den Erhalt unseres Wohlstandes in Zeiten eines atemberaubenden Wandels konzentrieren. Entsprechend werden wir uns in diesem Jahr verstärkt den Verhandlungen zum Abschluss der transatlantischen Handels- und Investitionspartnerschaft oder kurz TTIP widmen. Eine kürzlich veröffentlichte Analyse von Bloomberg listet die Vereinigten Staaten und Deutschland unter den 5 innovativsten Wirtschaften der Welt. Die anderen 3 sind Südkorea, Schweden und Japan. Diese Top-Plätze erreicht man nicht, indem man sich zurücklehnt und sich auf den erreichten Lorbeeren ausruht. Wir, die Vereinigten Staaten und Deutschland, haben uns diese Position auf dem bewährten Weg erobert durch harte Arbeit, Erfindergeist, Risikobereitschaft, Konkurrenzkampf und noch mehr harte Arbeit. Unser Engagement für einen erfolgreichen Abschluss von TTIP ist von dem Wunsch geprägt, Innovationen weiterhin zu stimulieren, sodass auf beiden Seiten des Atlantiks gleichzeitig die Wirtschaft und infolgedessen auch die Beschäftigung wachsen. Was die US-Position zu TTIP anbelangt, möchte ich mich gerne auf 5 Kernaussagen beschränken. Erstens, die USA sind aus ökonomischen und strategischen Gründen von TTIP überzeugt. Während ihres Washington-Besuchs im Mai 2014 hat Präsident Obama Bundeskanzlerin Merkel gesagt, dass ein erfolgreicher Abschluss der TTIP-Verhandlungen entscheidend ist, um Arbeitsplätze zu erhalten und den Export in den USA und in Europa anzukurbeln. Hier ist es wichtig, nochmal deutlich hervorzuheben, dass 13 Millionen Menschen, 13 Millionen in den USA und in der EU ihren Arbeitsplatz dem transatlantischen Handel verdanken. Und das Handelsvolumen zwischen den Vereinigten Staaten und der EU beläuft sich auf insgesamt 1 Billion US-Dollar jährlich mit Investitionen in Höhe von insgesamt 4 Billionen Dollar. Und wenn es uns gelingt, uns auf TTIP zu einigen, errichten wir die größte Freihandelszone der Welt, die weltweit zum höchsten Maßstab wird. TTIP könnte somit zum Modellabkommen für Handel und Investitionen des 21. Jahrhunderts werden. Zweitens, ökonomische Studien deuten darauf hin, dass ein umfassendes TTIP-Abkommen, und hier möchte ich betonen, umfassendes Abkommen, das Bruttosozialprodukt und den Export in den USA und der EU um Milliarden von Dollar oder Euro erhöhen und gleichzeitig zu Hunderttausenden zusätzlichen Jobs beitragen könnte. Wir glauben, dass durch den Abbau von tariflichen und nicht-tarifären Handelshemmnissen ausgewogenere Wettbewerbsbedingungen für alle Wirtschaftsbereiche geschaffen werden. Wir glauben außerdem, dass dies insbesondere mittelständischen Betrieben nützen wird, sowohl unseren eigenen kleinen und mittleren Betrieben als auch den sogenannten Hidden Champions in NRW. Drittens, trotz vieler gegenteiliger Medienberichte werden die Verhandlungen in relativ offener und transparenter Weise geführt. Zusätzlich zu häufigen Meetings mit Interessenvertretern informieren wir zwischen den Verhandlungsrunden ausführlich die Öffentlichkeit und beziehen dabei explizit Interessensgruppen mit ein, unter anderem aus den Bereichen Verbraucherschutz, Arbeitnehmerrechte, Umweltschutz sowie Repräsentanten aus der Wirtschaft, der Landwirtschaft und der Wissenschaft. Nach jeder Verhandlungsrunde informieren wir regelmäßig über die Verhandlungsergebnisse und über unsere Verhandlungsziele. Viertens, ein starker Schutz der Arbeitnehmerrechte und der Umwelt sind zentrale Forderungen eines TTIP-Abkommens. Wie auch zuvor bei unseren anderen Handelsabkommen streben wir bindende Zusagen im TTIP-Abkommen an, die uns und die EU verpflichten, unseren eigenen hohen Arbeitnehmer- und Umweltschutzrechte nicht nur zu Papier zu bringen, sondern sie auch umzusetzen. Präsident Obama hat unmissverständlich klargemacht, dass er kein Abkommen unterschreiben wird, das Schutzbestimmungen für Arbeitnehmer oder die Umwelt schwächt. Lassen Sie mich als abschließenden fünften Punkt auf den viel diskutierten Investorenschutz kommen. Was die Haltung der US-Regierung zum Investorenschutz anbelangt, so behält sie den Regierungen weiterhin das Recht vor, im Sinne des öffentlichen Interesses regulierend einzugreifen. Wir sind der Meinung, dass eine kluge und sorgfältige Regelung des Investorenschutzes beinhaltet, dass Regierungen das Recht haben sollten, zu regulieren, frivole oder leichtfertige Klagen zu unterbinden und ein hohes Maß an Transparenz in diesem Schlichtungsprozess zu gewährleisten. Es ist bei diesem Thema übrigens wichtig, sich in Erinnerung zu rufen, dass Deutschland solch bilaterale Investitionsschutzverträge erfunden hat, nämlich 1959 mit Pakistan. Deutschland, das mehr als 136 solcher Investorenschutzgesetze unterzeichnet hat, und das sind mehr als jedes andere Land der EU, sollte sich allen voran für einen klugen Investorenschutz einsetzen. Im Vergleich, die USA haben bisher nur 50 solcher Schutzklauseln abgeschlossen, davon 9 mit EU-Mitgliedstaaten. Zur Sicherheit und Freiheit, meine Damen und Herren, gehören zweifelsohne auch effektive Geheimdienste. Erlauben Sie mir daher zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die innenpolitischen Herausforderungen der Freiheit zu werfen, die wir gegenwärtig in den USA erleben. Herausforderungen, mit denen Sie natürlich auch hier in Deutschland zu kämpfen haben. Ein kurzer Blick auf die sogenannten Foreign Fighters erläutert, was ich meine. Sie reisen von Deutschland und anderen europäischen Staaten aus nach Syrien oder in den Irak, um die ISIS zu unterstützen. Einige von ihnen planen, in ihr Heimatland zurückzukehren und dort terroristische Anschläge auszuführen. Erst am 5. März, also vor nicht mal 3 Wochen, wurde am Düsseldorfer Flughafen ein mutmaßlicher Terrorist festgenommen. Er stammt aus dem Kreis Kleve und gehört zu den meistgesuchten Islamisten in Nordrhein-Westfalen. Oder denken Sie nur an die Sauerlandgruppe oder die Kofferbomber in Bonn. Der US-Präsident Abraham Lincoln sagte einmal, und ich zitiere, Amerika wird nie von außen zerstört werden. Wenn wir scheitern und unsere Freiheit verlieren, dann deshalb, weil wir uns selbst zerstört haben. Zitat Ende. Und das ist der Grund, meine Damen und Herren, warum wir infolge der NSA-Enthüllungen gerade darum ringen, die richtige Balance zwischen Sicherheit und Datenschutz zu finden. Wir meinen, es geht nicht nur um das eine oder das andere, vielmehr geht es darum, ein ausgewogenes Verhältnis zu finden. Sie sehen, dies ist also eine Debatte, die nicht nur in Deutschland, sondern auch in meinem Land heftig geführt wird. Präsident Obama hat deswegen im vergangenen Jahr eine neue Präsidialrichtlinie zur signalerfassenden Aufklärung im In- und Ausland herausgegeben. Sie wird sicherstellen, dass wir unsere Sicherheitsanforderungen und die unserer Bündnisse berücksichtigen, sowie unsere Verpflichtungen in Sachen Datenschutz und Grundrechten. Wir verstehen, dass wir ein ausgewogenes Verhältnis zwischen unseren Sicherheitsanforderungen und der Notwendigkeit des fortgesetzten Vertrauens und der Zusammenarbeit mit Menschen und führenden Politikern auf der ganzen Welt erreichen müssen. Präsident Obama hat auch betont, dass die Vereinigten Staaten keine Geheimdienstinformationen sammeln, um Kritik oder abweichende Meinungen zu unterdrücken. Wir dürfen auch keine Geheimdienstinformationen sammeln, um amerikanischen Firmen oder bestimmten amerikanischen Branchen Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Was die Sammelerhebung durch signalerfassende Aufklärung betrifft, werden amerikanische Nachrichtendienste diese Daten nur nutzen, um bestimmten Sicherheitsanforderungen Rechnung zu tragen, der Spionageabwehr, der Terrorismusbekämpfung, der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Cybersicherheit, dem Schutz unserer Truppen und der Truppen unserer Verbündeten sowie der Bekämpfung von grenzüberschreitender Kriminalität, darunter die Umgehung von Sanktionen. Weiterhin hat der Präsident entschieden, dass mit dieser Direktive einige Schutzbestimmungen, die normalerweise nur für amerikanische Staatsbürger gelten, auch Nicht-Amerikanern gewährt werden. Menschen überall auf der Welt, unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, sollen wissen, dass die Vereinigten Staaten keine ganz normalen Bürger ausspähen, die unsere nationale Sicherheit nicht bedrohen. Und bei unseren Maßnahmen und Verfahren berücksichtigen wir ihre Sorge um ihre Privatsphäre. Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, abschließend zum deutsch-amerikanischen Verhältnis und zur Rolle Deutschlands als Vorbild für das 21. Jahrhundert zurückzukehren. Während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Kanzlerin Merkel im Februar in Washington erinnerte Präsident Obama in seinen Ausführungen an das Ende des Zweiten Weltkriegs vor 70 Jahren und das Jubiläum anlässlich der Vereinigung Deutschlands vor 25 Jahren. Er unterstrich, dass in Zeiten, in denen Konflikte überall auf der Welt unlösbar scheinen, wenn Fortschritt außer Reichweite zu sein scheint, die deutsche Geschichte Hoffnung erweckt. Wir können Kriege beenden. Länder können sich wieder aufbauen. Gegner können Verbündete werden. Mauern können einstürzen. Teilungen können überwunden werden. Die deutsche Geschichte, so sagte Präsident Obama, erinnert uns daran, und ich zitiere, dass wenn freie Menschen zusammenstehen, werden unsere Interessen und Werte letztlich bestehen. Zitat Ende. Freiheit ist nicht umsonst. Aber wenn wir als Partner und Freunde zusammenhandeln, ist keine Bürde zu schwer und keine Straße ist zu lang auf dem Weg in eine Welt, in der sich unsere Werte und unsere Interessen in Frieden, Wohlstand und Demokratie für alle durchsetzen werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Glück auf!